Du bist bei Decode the Boss, Stay Home Edition, Ausgabe Nummer 4. Heute darf ich mit der Person reden, die von Anfang an wahrscheinlich gemerkt hat, dass das in seiner Branche eine heftige Krise könnte werden. Und zwar rede ich heute mit dem Eugen Brunner. Er ist Managing Partner bei der Agentur Aroma, Präsident vom Livecom-Verband Expo Event und lang CEO von Rufner Events. Ich würde behaupten, jeder von unserer Branche kennt Aroma oder hat sicher schon mal von ihnen gehört. Aroma entwickelt für ihre Kunden Strategien, die alle sind mit einbeziehen und das in drei verschiedenen Bereichen. Was die Agentur aber ganz genau macht und wie sie arbeitet, wird ihr euch da gerade selber erklären können. In diesem Cast wollen wir reden über folgende Themen. Wie navigiert man als CEO von so einer Agentur, die im Live-Bereich tätig ist, durch die einzigartige Krise, die natürlich diese Branche ganz speziell trifft? Allgemein zu der Eventbranche, wo stehen wir und auf was muss man sich noch gefasst machen? Was macht die Agentur Aroma aus und was macht sie genau? Wie hat es die Agentur geschafft, so erfolgreich zu werden in so einem hart umkämpften Markt? Wie hat Digitalisierung die Eventbranche verändert? Und wo sieht der Eugen die Zukunft und die Chancen von dieser Branche?
Decode the Bus.
Ich glaube eben ganz fest daran, dass das Live-Erlebnis nach dieser Corona-Krise und für die Zukunft noch viel wichtiger wird sein. Ich habe das schon gemacht, da hat es das Wort Event gar noch nicht gegeben. Da hat man noch von Verkaufsförderung geredet. Networking kann nicht nur digital stattfinden.
Decode the Bus. Eugen, danke vielmals, dass du dir in dieser Zeit nimmst für das Gespräch.
Merci vielmals, Fabio. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier dabei sein und da Rede und Antwort stehen. Und freue mich darauf, mit dir jetzt hier ein bisschen zu plaudern.
Du bist CEO von einer Agentur und gleichzeitig Verbandspräsident vom Verband der Live-Kommunikationsbranche. Wo bist du im Moment mehr gefordert?
Das ist noch schwierig zu beantworten. Ich würde ehrlich gesagt sagen, gerade etwa ein bisschen gleich. Es variiert zwar zeitlich. Jetzt im Moment ist es vielleicht gerade aktuell mehr die Agentur Aroma, was mich mehr braucht. Vor ein paar Wochen ist es aber ganz klar der Verband gewesen, wo wir haben müssen uns mal als Branchen überhaupt bemerkbar machen.
Und wie haben ihr euch bemerkbar gemacht?
Ja, wo eigentlich dann die Veranstaltungssperre, also das Veranstaltungsverbot von über 1000 Personen am 28. Februar kommuniziert worden ist, haben wir schnell gemerkt, dass wir in den Medien und auch in der Politik gar noch nicht wahrgenommen worden werden. Man hat dann dort von Fußballspielen geredet, die nicht mehr stattfinden. Und das ist ja dann nicht so schlimm. Und ja, man hat das fast so ein bisschen gar bagatellisiert. Und dann haben wir gemerkt, hey, die haben das gar nicht auf dem Radar. Und eigentlich genau unsere Branche ist ja die, wo es auch zuerst am längsten und am härtesten trifft. Da haben wir zuerst müssen in den Medien uns ein bisschen bemerkbar machen, dass wir nachher auch von der Politik gehört worden sind.
Ihr seid eigentlich in der Marketing oder allgemein in der Wirtschaft so ein bisschen wie der Patient 1 gewesen, der Corona getroffen hat. Wie hat sich das für dich angefühlt? Wie schnell hast du gemerkt, oh, da kommt jetzt etwas, das wird wahrscheinlich uns ein bisschen speziell herausfordern?
Ja gut, ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal das bei uns, und da habe ich es nicht im Verband platziert, sondern bei uns in der Agentur, unser HR gekommen bin und gesagt, du, wir hatten da die Corona-Situation in Asien, wir sollten das vielleicht mal auf den Radar nehmen. Das war im Januar. Wollte ich nicht sagen, ich sei gerade ein bisschen belächelt worden, aber man hat schon gefunden, ja, also jetzt nicht überreagieren bitte. Wir haben gerade andere Themen. Und ich habe das relativ früh schon verfolgt. Mir ist aber zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht bewusst gewesen, was es nachher schlussendlich für Auswirkungen wird haben hier in der Schweiz. Und ich bin dann gleich selber überrascht gewesen, wo dann eben am 28. Februar das Veranstaltungsverbot ausgesprochen worden ist und dann all die weiteren Massnahmen, die wir jetzt haben. Und dass wir dann so hart und direkt davon betroffen sind, das hätte ich mir gar nie können vorstellen. Aber vorbereitet haben wir uns dann eben gleich schon. Wir haben es eben dann so langsam immer näher auf den Radar bekommen und sind auch jetzt in Bezug auf unsere Agentur, auf die Agentur Aroma, relativ fit und gut vorbereitet in die Krise gestartet, wenn man überhaupt von fit reden kann. Aber zumindest haben wir unsere Dossiers bereit gehabt, wir haben unsere Zahlen bereit gehabt, wir haben relativ schnell Kurzarbeit beantragt. Wir sind wahnsinnig schnell gewesen mit den Notkrediten, die jetzt beantragen. Und das hat auch, das muss man vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen, sehr gut und sehr schnell, speditiv und unbürokratisch funktioniert. Also da vielleicht auch das Lob als Seco. Und grundsätzlich vielleicht auch die Arbeit vom Bundesrat. Die machen aus unserer Sicht, da rede ich jetzt wieder auch als oder rede jetzt als Verbandspräsident, machen einen sehr guten Job, haben schnell und sehr unbürokratisch reagiert, was wir sehr schätzen.
Du hast es eigentlich in dem Fall früh erkannt, schon im Januar, dass das könnte ein Thema werden. Wenn jetzt du zurückschaust, du hast im Januar schon mal gedacht, es könnte ein grösseres Problem von uns zukommen. Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt zurückschaust?
Ich fühle mich, wie wahrscheinlich viele andere Unternehmer, auch einerseits versuche ich mitzumachen. Wir versuchen auch diesen Vorgaben Rechnung zu tragen. Unsere Firma, ein grosser Teil unserer Firma, arbeitet aus dem Homeoffice raus und hat Kurzarbeit angemeldet. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, also gewisse Sachen wären jetzt ja gleich noch möglich. Und ich bin so, ist so ein Wechselbad von den Gefühlen. Auch im Homeoffice zu sein. Wir haben den Vorteil, das muss man vielleicht sagen, wir sind vorne digital schon sehr gut ausgerüstet gewesen. Wir haben keine Festnetztelefonie mehr gehabt. Wir haben alle Laptops. Wir arbeiten mit diesen Software-Tools. Und darum haben wir relativ schnell einfach können switchen und sagen, okay, von jetzt weg schaffen wir daheim. Und das funktioniert dann tatsächlich sehr gut. Das muss man an dieser Stelle auch erwähnen, dass das klappt. Aber trotzdem, es ist unbefriedigend. Wir wären lieber gerne draussen, wir wären auf dem Set, wir würden gerne unsere Kunden glücklich machen und begeistern. Und das können wir jetzt alles nicht. Das ist auch nicht so einfach, das via Videocall oder Telefoncall versuchen zu machen. Da fehlt eben die persönliche Begegnung und die Emotionen fehlen. Das ist ja genau das, was unsere Branche ausmacht. Wir leben von Emotionen. Wir versuchen, Emotionen weiterzugeben. Und das ist nicht das Gleiche am Bildschirm oder per Telefon. Darum ist es ein Wechselbad von den Gefühlen. Und es ist natürlich auch, ich mache mir auch Gedanken und Sorgen, wie sieht die Zukunft aus und wo geht die Reise hin? Und das grosse Fragezeichen, wo wahrscheinlich alle werden haben und wo du sicher auch hast, Fabio, ist wie lange geht jetzt das noch? Und wie lange müssen wir jetzt in dieser Situation noch ausharren? Und wann werden die Massnahmen Step by Step gelockert? Und zu allem anderen kommt noch, vielleicht noch schnell zum Pferd, das kommt mir jetzt gerade noch spontan in den Sinn. Wir sind die Ersten gewesen, du hast es gesagt, die betroffen waren am 28. Februar. Und wir werden eben leider auch die Letzten sein, wo quasi, wo das Veranstaltungsverbot dann wieder aufgehoben wird, wo dann wirklich wir wieder können, die grossen Eventkisten und Messen und so machen. Und das wird noch ja, eine lange Zeitdauer, eine Durchstrecke geben.
Das ist ja das Fiese. Normalerweise ist der Patient eins immer der, der auch als erstes geheilt ist und dann auch wieder raus darf, weil er quasi die Antikörper hat. Aber in unserer Branche oder in der Marketing- und Eventbranche ist es leider nicht so. Ja, wir haben jetzt viel schon das Wort Aroma gehört. Du hast schon einiges gesagt über deine Agentur oder über eure Agentur, dass ihr auch digital sehr fortschrittlich sind, dass wir wirklich auch von zu Hause aus gerade arbeiten können und eigentlich ready gewesen sind für die Situation, so gut wie man ready sein kann. Könntest du uns Aroma ein bisschen vorstellen?
Ja, gerne. Aroma ist eigentlich der kreative Architekt für räumliche Gestaltung. Wir machen Marken erlebbar im Raum, analog und digital. Das heisst, wir schaffen Markenerlebnis. Wir wollen unsere Kunden und unsere Besucher berühren, emotional aufladen. Und das machen wir so ein bisschen in drei Kernbereichen. Wir haben eine Unit, die nennen wir Architecture. Und dort haben wir vor allem Office-Architektur und Gastro-Architektur, wo wir uns spezialisiert haben. Und auch dort sind wir nicht ein klassisches Architekturbüro, sondern da wir ja aus der Veranstaltungsindustrie kommen, schauen wir natürlich die Architektur immer ein bisschen aus dieser Perspektive an und kommen darum auch ganz anders daher. Der zweite Bereich nennen wir Production. Das ist unsere Produktionspalette, die wir haben. Wir sind eben auch noch ein Betrieb, der wirklich, also wirklich geschaffen wird. Es wird natürlich auch ein anderer Betrieb auch wirklich geschaffen, aber hands-on geschaffen wird. Wir haben eine Werbetechnik, wir haben eine Schreinerei. Also da ist noch wirklich viel Handwerk, wird da gemacht. Wir haben ein eigenes Atelier, wir haben ein Spritzwerk. Also da wird sehr viel, wo bei uns, das ist der dritte Bereich, im Creative kreiert, konzipiert, entworfen wird eben dann nachher in der Production eben auch umgesetzt. Und das ist das Schöne in unserem Job bei Aroma, dass wir die Wertschöpfungsketten eben wirklich von A bis Z können mitgestalten und auch mitprägen, mitverfolgen und nicht nur ein Teil einen Teilbereich oder ein Teilsegment daraus raus machen können.
Genau, das ist ja wirklich auch etwas, wo jetzt so von außen gesehen, wenn jemand eure Agentur vielleicht nicht bis ins Detail kennt, euch auch sehr stark ausmacht, dass ihr wirklich selber auch die Sachen könnt produzieren und eine eigene Produktion habt. Jetzt gerade in diesem Bereich, wie ist das im Moment? Jetzt, ich meine, die können ja nicht Homeoffice machen, oder wie löst ihr das dort?
Ja, genau, das ist richtig. Also, der Schreiner kann jetzt da nicht seine Sage und seine Fräse mit heimnehmen. Die Bereiche, die laufen auch noch. Sie laufen natürlich nicht mehr auf der gleichen Auslastung wie voran. Sie laufen sehr reduziert. Am besten im Moment läuft unsere Werbetechnik. Das hat aber damit zu tun, dass wir gerade vor ein paar Tagen das Bögklettern, das Bögspiel auf den Markt gebracht haben. Ich weiß nicht, ob du von dem schon gelesen oder gesehen hast. Und das produzieren wir eben auch selber. Und dort ist die Werbetechnik im Moment sehr gefordert. Die läuft also von dem her sehr gut. Wir haben aber auch noch andere Sachen, die dort laufen. Weißt du, wie die ganzen Beschriftungen, Signaletik etc. Das funktioniert in dieser Abteilung und das läuft dort eigentlich gut. In der Schreinerei nimmt es langsam ab. Und aber wir haben dort immer noch. Und das ist im Moment eigentlich einer von den Bereichen, wo die Leute noch arbeiten, wo noch läuft. Und die können nicht, wie du richtig gesagt hast, die können nicht Homeoffice machen, die sind bei uns im Geschäft.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr gesamthaft bei Aroma?
Festangestellt sind es etwas über 100. Und wir dürfen auch stolz sagen, dass wir einen eigenen Freelancer-Pool haben mit einer eigenen Datenbank, wo wir unsere Freelancer, unsere fixen Freelancer immer wieder dazu nehmen dürfen. Die kommen noch zusätzlich etwa 150 Freelancer dazu. Aber festangestellt ist es etwas über 100.
Die drei Bereiche, Creative, Architecture und Productions, welches ist der grösste Bereich mitarbeitermässig?
Der grösste Bereich macht bei uns Production aus, weil wir dort bei der Production nicht nur eben das Handwerk drin haben, sondern wir haben dort eben auch noch die Projektmanager, die Projektleiter, die Produktionsleiter, Montageleiter, die sind dort auch noch drin. Und personentechnisch gesehen ist das die grösste Einheit, die wir haben. Und am kleinsten noch aufgestellt, aber mit dem grössten Wachstumspotenzial ist das Architecture. Dort sind es um die 10 Personen. Und dort gehen wir aber davon aus, dass wir dort am stärksten werden zulegen.
Und für welche Branchen arbeitet ihr am meisten? Gibt es da so ein bisschen eine Branche, die spezialisiert sind? Oder ist das so ein bisschen durchwegs?
Nein, zum Glück gibt es das nicht. Weil das bietet auch immer wieder ein gewisses Klumpenrisiko. Und das haben wir glücklicherweise nicht. Wir arbeiten praktisch für fast alle Industrien. Nein, wir dürfen eigentlich sagen, wir arbeiten für alle Industrien. Es gibt, glaube ich, keine, die wir nicht tangieren mit dem Kunden, den wir bei uns haben. Man muss auch wissen, das hat eigentlich mit dem zu tun, dass es Aroma schon lange gibt. Und in diesen Jahren haben wir natürlich dürfen auch die Kundenbeziehungen festigen und ausbauen. Und darum ermöglicht das uns heute so breit abgestützt zu sein.
Seit wann gibt es Aroma?
Aroma gibt es seit über 25 Jahren. Gegründet hat das der Lukas Meier dazumal. Eigentlich ist fast sogar ein bisschen genötigt worden, um eine Firma zu gründen, von unserem ersten Kunden, der Firma Kitag, die heute übrigens nach wie vor noch ein grosser Kunde ist von uns. Das war der erste Auftraggeber, der ihm gesagt hat, komm, jetzt mach dich doch selbstständig und mach doch, musst du mal eine Rechnung stellen und so. Und so ist es dann eigentlich entstanden und jetzt über die Jahre kontinuierlich gewachsen.
Ja, eben, ich habe Aroma vor ca. 20 Jahren kennengelernt. Eben damals war es in dem Fall vielleicht so 4 Jahre alt oder so. Eigentlich noch ein junges Küken in der Agenturbranche. Aber damals war es so, dass die Aroma-Jungs und Girls nicht mehr die crazy guys waren, extrem kreativ. Und vor allem damals, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, vor allem im Deko-Gestaltungsbereich tätig und auch haben sich einen extremen Namen gemacht schon damals. Wie hat man es geschafft, in dieser Zeit jetzt den Businessbereich so zu erweitern und jetzt 3 so eigenständige Bereiche zu haben, wo die Firma trägt?
Ja, ich glaube, Mitarbeiter sind das zentrale Element in dieser Geschichte von Aroma. Und auch die Kultur, du hast vorhin gesagt, die crazy guys and girls und wir versuchen immer noch crazy zu sein. Aber das ist das Miteinander, das Füreinander da zu sein. Das hat unsere Firma geprägt, das macht auch unsere Kultur aus. Wir pflegen das auch noch bewusst.
Also wir machen viel zusammen mit den Mitarbeitern. Wir haben eine flache Organisation. Wir sind nah bei den Leuten, auch vom Management her. Und wir versuchen das wirklich nach wie vor, auch wenn es immer schwieriger wird, je grösser eine Firma ist, je schwieriger bleibt so der Family-Groove aufrechtzuerhalten. Versuchen wir aber an dem zu arbeiten, indem dass wir eben nach wie vor unsere Weihnachtsanlässe haben, unsere Team-Weekends, unsere einzelnen Festli und ich glaube, das ist das, was prägt. Und das ist auch, und jetzt um den Sprung in die aktuelle Situation wieder können zu machen, das ist auch das, was uns jetzt hilft, oder? Das Vertrauen von den Mitarbeitern zu uns und umgekehrt die starke Kultur, mit der können wir durch dick und dünn gehen und werden sicher auch jede Krise können meistern.
Der ganze Team Spirit, der ist bei euch ein grosses Thema. Es ist jetzt wahrscheinlich sogar noch ein grosses Thema in der Krise und das fordert sicher auch dich als CEO, aber sicher auch etwas, das grundsätzlich ein Teil von deiner Arbeit ist, die zu fördern, den Teamzusammenhang, oder? Teamzusammenhalt.
Meine Aufgabe ist natürlich auch besteht darin, die Teamkultur und den Teamspirit, den wir haben, auch vorzuleben und vorzuzeigen. Und ich bin da nicht allein unterwegs mit dem, sondern ich habe ein super Management und ich habe auch super Partner, Freunde. Wir machen das zusammen und das ist auch so gewachsen. Und ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet, auch in der jetzigen schwierigen Situation, der Zusammenhalt. Und ich glaube, mit dem Team kann man eben wirklich durch dick und dünn gehen und durch jede Krise. Und das hilft uns natürlich sehr. Und da ist ein grosses Vertrauen rum von uns in unsere Mitarbeiter und umgekehrt. Und wir versuchen da auch im intensiven und sehr regelmäßigen Austausch untereinander zu sein. Ist nicht ganz so einfach wie sonst. Sonst kannst du einfach durch die Agentur laufen, überall einen Handshake machen und Hallo sagen. Jetzt musst du das Telefon in die Hand nehmen oder eben so einen Videocall machen. Das braucht fast ein bisschen mehr Aufwand, aber das findet statt. Wir haben sogar letztes Mal unser Team-Meeting mit einem Hangout gemacht, so als Videokonferenz mit über 100 oder knapp 100 Teilnehmern sind es gewesen. Das erste Mal übrigens, jetzt so in unserer Geschichte. Und es ist erstaunlich gut gelaufen. Wir haben alle keinen Respekt davon, dass es nicht funktioniert und dass sich die Leute vielleicht dann zu wenig daran halten an die Regeln oder dass die Leitung nicht Bestand halten und so. Aber es hat alles tiptop funktioniert. Also, auch das geht in dieser Corona-Zeit.
Du hast vorher ja eben ein bisschen beschrieben, ihr habt Creative, ihr habt Architecture und ihr habt Productions als drei Bereiche. Jetzt könnte man eigentlich aus jedem von diesen einzelnen Bereichen, so wie ich das einschätze, eigentlich eine Agentur machen. Also es gibt Agenturen, die kreativ tätig sind, im Event, Architektur und in der Produktion. Bei euch macht es natürlich genau das aus, dass ihr das Zusammenspiel habt. Wie schafft ihr es, dass jeder einzelne Teilbereich innerhalb von der Firma gut funktioniert und auch wie eine Identität kann haben innerhalb von der Firma? Oder braucht es das gar nicht?
Ja, das Ziel war natürlich, ein bisschen das Agenturprofil zu schärfen. Und darum, das ist im ersten Schritt war es eine kommunikative Massnahme, Architecture, Production und Creative zu haben, um auch das Angebotsportfolio, das wir haben, unseren Kunden und möglichen neuen Kunden können ein bisschen klarer aufzuzeigen. Im zweiten Schritt ist es natürlich aber auch ein bisschen so, dass wir mehr Verantwortung in die einzelnen Units oder Bereiche hineingeben. Und ja, theoretisch könnte man mal drei Firmen daraus machen oder drei eigene Rechtsformen. Das ist aber im Moment nicht angedacht. Wir fördern eigentlich eher so ein bisschen im Moment so die Eigenverantwortung vom Management. Wir versuchen uns auch mit neuen Organisationsmodellen. Also wir sind da ganz offen. Wir gehen weg von Top-Down. Wir reden jetzt in gewissen Units von Circles, die wir arbeiten wollen. Da sind wir jetzt aber noch richtig drin. Merken, das ist nicht ganz so einfach. Wir haben uns das ein bisschen schneller und einfacher vorgestellt. Jetzt hat uns die Corona-Krise sowieso einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir versuchen genau mit solchen neuen Modellen uns eben auch immer wieder zu challengen und auch uns selber neue Herausforderungen zu stellen.
Wenn man bei euch auf die Webseite kommt, kommt der Satz «Spread the love». Ist nicht das Erste, was man erwarten würde, wenn man auf eine Agenturpage geht. Mich hat es gerade angesprochen, ist mega cool. Was wollen wir mit dem für eine Message spreaden?
Ja, wir spreaden mit dem eigentlich, dass wir Marken lieben und die möchten wir gerne eben erlebbar machen. Und Durch das verbindende Erlebnis zwischen dem Mensch und der Marke schaffen wir eben das sogenannte Brand Engagement, von dem reden wir eben auch. Und so ein positives und ehrliches Engagement macht dann eben auch eine Marke langfristig erfolgreicher. Und wir lieben nicht nur das, was wir machen, sondern wir lieben unsere Kunden und wir lieben auch unsere Mitarbeiter. Und darum ist das Spread the Love, Spread Love jetzt so ein bisschen zu unserem Claim geworden.
Ihr habt zum Beispiel am HB einen interaktiven Leuchter gemacht für die SBB, wo die Leute haben können selber die Farben einstellen und selber den Leuchter bedienen. Ihr macht im Moment gerade die Erlebnisphase für die ZKB und ihr fallt eben schon seit längerem immer wieder auf durch extrem kreative Umsetzungen. Wie schafft ihr es, permanent so kreativ zu sein und das dann eben auch auf den Boden zu bringen?
Ja, einerseits, dass wir eben wirklich kreative Leute in unserem Team haben. Das ist, glaube ich, entscheidend. Und bei uns kann man eben nicht nur kreativ sein, wenn man in der Kreation schafft, sondern du kannst bei uns auch kreativ sein, wenn du im Lager oder in der Logistik oder in der Schreinerei oder in der Spedi bist. Wir machen auch bewusst darum, immer wieder einen Innovation Space, wo wir allen Mitarbeitern die Chance geben, kreativ zu sein, Ideen einzugeben. Da kommen weitaus über 150, 200 Ideen dann jeweils zusammen. Und da gibt's eine interne, unabhängige Jury durch alle Bandbreiten und Stufen durch die Firma durch. Und die wählt dann eigentlich die besten 30 Ideen aus. Und mit diesen Ideen einreicher gehen wir dann eine Woche an einen speziellen Ort. Jetzt letztes Mal ist das ein Schloss in Burgund gsi, wo wir dann aus diesen 30 Ideen die 5 besten effektiv ausarbeiten. Also wir tun das dann nochmal abbrechen auf die besten 5 Ideen und die werden in einer Woche zusammen mit diesen 30 Leuten bis ins Detail ausgeschafft, das Konzept fertig gemacht, so dass man theoretisch dann eigentlich die Woche drauf gehen könnte, zu Kunden das präsentieren. Und ich glaube, so versuchen wir immer, die Innovation aufrechtzuerhalten. Wir versuchen das aber auch mit unseren Abteilungen, die wir machen. Wir haben das nachher das Tech-Team, wo wir versuchen, auch in der Digitalisierung, im digitalen Bereich, immer wieder neue Sachen zu entwickeln und selber ein bisschen zu basteln. Wir geben den Leuten auch Zeit für das. Und ich glaube, das macht das Gesamte nachher aus, dass wir die Chance haben, dürfen kreativ zu sein für unsere Kunden und uns auch, wie gesagt, gelingt hier und da wieder wirklich dann auch schlussendlich etwas Außergewöhnliches oder eben sehr Kreatives können am Markt bringen.
Du bist schon lange im Marketingbereich und im Eventbereich tätig. Wenn du zurückdenkst, wo du vielleicht angefangen hast, was sind im Event oder eben in der Live-Kommunikation die grössten Veränderungen, die du erlebt hast?
Ja, also ich habe natürlich in der Blüte, ich mache jetzt das auch schon fast 25 Jahre, oder glaube so länger, ja, länger sogar. Am Anfang ist es so gewesen, dann ist das, ich habe das schon gemacht, da hat es das Wort Event gar noch nicht gegeben. Da hat man noch von Verkaufsförderung geredet. Und in der Schweiz. Und man hat Verkaufsförderungsmassnahmen betrieben. Nachher ist es dann zum dem Thema oder zu dem Wort Event gekommen. Und ich mag mich noch gut erinnern, in dieser Zeit, das war neu gewesen für alle. Da haben alle gefunden, da müssen wir jetzt Geld investieren. Diox, ich weiss nicht, ob du noch an die Marke magst erinnern. Die gibt es nicht mehr.
Ja, mag mich erinnern.
Telekom-Konzern gewesen. Die haben wahnsinnig Geld investiert in den Eventbereich. Und man hat Freiheiten gehabt, einfach Zeug können zu machen. Zum Teil hat man selber nicht gewusst, wie es funktioniert. Man hat einfach etwas gemacht. Man hat richtig können von dem Boom profitieren. Also, das ist so ein bisschen eins von meinen Sachen, die ich zurückschaue in die Zeit. So ein bisschen Goldgräberstimmung schon fast. Wo man einfach, gemacht hat, ausprobiert hat. Und natürlich dann nicht eben die Kontrolle gehabt hat. Das ist, und jetzt machen wir einen zweiten Kadersprung. Das ist heute ganz anders. Heute wird alles abgemessen, ausgewertet, analysiert. Es braucht Return on Invest. Es muss profitabel sein. Es ist viel, viel zahlentriebener geworden, das Ganze. Für mich habe ich es fast schon ein bisschen schade. Es fehlt ein bisschen der Mut, heutzutage loszulassen für kreative, neue Sachen, die man eben vielleicht nicht immer ganz kann messen kann. Auch den Mut, mal etwas zu probieren, das vielleicht halt nicht so erfolgreich ist. Es wird alles challenged im Vorfeld, über Einkäufer. Das ist auch etwas, was vielleicht vor 15, 20 Jahren noch nicht gegeben hat. Da hat einfach der Marketingleiter oder der CEO noch entschieden, so machen wir es. Heute hast du eine ganze Schwette von Einkäufern, die das alles analysieren und auf Excel gegeneinander aufrechnen. Und dann geht meistens eben ein bisschen Kreativität unter. Was sicher ein bisschen eine Veränderung war, wenn man zurückschaut in dieser Zeit, ist, dass die jungen, wilden Kreativen auf der Agenturseite, wo sie sich können ausleben lassen, dann irgendwann gewechselt haben auf die Kundenseite. Und man dann plötzlich auf der Kundenseite mit Leuten konfrontiert war, die eben auch etwas davon verstehen, und das schon miterlebt haben. Und das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so einfach gewesen, zu sagen, ja, ja, die stehende Welle, die geht dann schon. Man hat das dann müssen belegen und berechnen, dass man so etwas machen kann. Und ich glaube, das war ein weiterer Meilenstein in dieser Eventgeschichte. Und jetzt reden wir jetzt nur im Fokus im Moment auf die Eventlandschaft, die sich so verändert hat.
Aber also es ist mega spannend, das so zu hören. Es ist auch interessant, dass du sagst, dass eigentlich, eben, es wird mehr nachgerechnet, es ist viel zahlentriebener, das Excel-File entscheidet am Schluss. Aber genau in diesem schwierigen Umfeld habt ihr euch können positionieren, ihr habt können wachsen und eben, ihr seid crazy guys und ihr macht sehr, sehr kreative Umsetzungen. Ihr habt es in dem Fall gleich geschafft, in dem Umfeld irgendwie können eure USP rauszuheben, obwohl es sehr zahlentrieben ist. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis gewesen dort, dass ihr das eben gleich geschafft habt?
Ja, ich glaube, wir sind einfach authentisch geblieben. Also, unsere Leute, die, wenn man das anschaut, da gibt es keine Fassade. Die sind so, wie sie sind. Und wir versuchen, die in der richtigen Team, in der richtigen Konstellation auch bei unseren Kunden entsprechend kompetent und fachgerecht einzusetzen. Aber wir sind keine Schauspieler und wir tun nicht etwas verkaufen, wo wir nichts davon verstehen, sondern wir sind so, wie wir sind und da passieren eben auch Fehler. Und ich glaube, die Fehlerkultur ist auch etwas, was uns geholfen hat, halt eben auch zu verzeihen. Man hat gewusst, ja, es ist vielleicht nicht immer gerade auf den richtigen Punkt oder perfekt, sondern das hat nicht so richtig gelaufen. Aber sie haben das Beste gegeben, sie sind motiviert dran gegangen und wir geben ihnen nochmal eine Chance. Und das hat uns geholfen, können zu wachsen und uns weiterzuentwickeln.
Also die Authentizität und das Reale kann in dem Fall schlussendlich die Zahl, die unten dran auf dem Excel-File steht, gleich übertrumpfen?
Ja, manchmal. Es ist natürlich nicht immer ein Garant, dass es funktioniert. Wir haben effektiv, oftmals werden wir halt wirklich auch an den Zahlen gemessen. Und ich glaube, dort muss man auch kompetitiv am Markt stehen, dass man da kann mitheben kann. Da hat es keinen Platz für Fantasiepreise oder sonst irgendwelche Art. Also die Kompetenz braucht es schon auch. Aber das war etwas, was man sich können und müssen aneignen. Ich glaube, das hat, ja, da sind wir wahrscheinlich irgendwo in einem Mittelmass drin, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind sicher nicht die günstigsten, aber auch nicht die teuersten.
Okay. Und wie haben sich Kundenwünsche in dieser Zeit verändert?
Ja, ich glaube, man ist ein bisschen, und das sind so ein bisschen die Megatrends, die sich jetzt in den letzten Jahren auch abzeichnet haben. Also man redet von Nachhaltigkeit, man redet von Digitalisierung. So haben sich die Kundenwünsche auch verlagert, oder? Das Rindsfilet mit Kaviar und Champagner, wo vielleicht noch vor 10 Jahren total passend gewesen sind für ein Gala-Dinner oder ein Jubiläum, das ist heute verpönt. Also das getraut man sich gar nicht mehr auf die Karte zu tun oder vorzuschlagen. Es ist ein bisschen zu einer gewissen Normalität zurückgekommen und mit einer grossen Portion Fokus auf Nachhaltigkeit, was man ja muss sagen, für das ist unsere Branche eigentlich nicht wirklich bekannt, aber man versucht auch da mit den Wünschen der Kunden und den Vorstellungen der Kunden mitzugehen und versucht nachhaltig zu sein und ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen anpasster halt auch. Das ist schon manchmal noch schwierig, wenn man ganz kreativ sein will. Das beißt sich dann ein bisschen.
Wie ist das Marktumfeld für Eventagenturen, Live-Kommunikationsagenturen schwieriger oder einfacher als früher?
Nein, ich denke, es ist schwieriger. Es ist schwieriger, weil es mehr Mitbewerber gibt. Es gibt mehr Marktbegleiter in unserem Umfeld. Wir sind im Markt mit ganz, ganz vielen kleinen Firmen, die Eventdienstleistungen anbieten. Wir sind ein Markt mit vielen Firmen, die man gar nicht erfassen kann. Das ist auch die Schwierigkeit bei uns im Verband. Wir haben 160 Mitglieder, aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil von all den Menschen, die in dieser Livecom-Industrie tätig sind. Und darum denke ich, ist es schwieriger geworden, weil einerseits uns klar die ganze Digitalisierung nicht so direkt in die Hand spielt. Wir sind schlussendlich ja gleich noch ein Geschäft, wo es um direkte Emotionen geht. Und Digitalisierung in verschiedenen Sparten hat in den letzten 10 Jahren sehr viel aufgeholt. Das hilft zwar im ganzen Below-the-Line-Bereich. Das sieht man, das Digitale zählt im Below-the-Line-Bereich und dort sind wir gesamt auf gesehen gewachsen. Aber im Event-Bereich ist uns natürlich auch sind Marketinggelder weggeflossen zugunsten von den digitalen Kanälen. Das macht es ein bisschen härter. Mehr Mitbewerber, zum Teil weniger Budget und dann der ganze, ich sage jetzt mal, der ganze Challenge in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, auf den messbaren Erfolg, auf die Herausforderungen mit Einkäufern müssen in dem Prozess schon die kreativste, aber gleich die günstigste Idee können zu präsentieren. Ich glaube, das ist vor einer Dekade ist das schon einfacher gewesen.
Und gerade jetzt, die Corona-Krise zwingt uns zu Social Distancing. Wir können nicht mehr zusammenkommen, zumindest nicht in grossen Gruppen. Wir müssen alles über Hangout und über Zoom machen. Wie relevant ist das Live-Erlebnis für den heutigen Kunden noch?
Ich glaube eben ganz fest daran, dass das Live-Erlebnis nach dieser Corona-Krise und für die Zukunft noch viel wichtiger wird sein. Ich glaube daran, dass die persönliche Begegnung einen wichtigen Stellenwert auch in Zukunft wird haben. Trotz den digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, die helfen uns. Und ich glaube auch, dass jetzt gerade im Bereich vom Onlinehandel eine gewisse Verlagerung wird stattfinden, dass viele Leute jetzt öfters online bestellen und merken, dass das eigentlich ganz einfach ist und cool ist und gut geht. Und dass man da gewisse Vorteile daraus hat. Aber ich glaube, der Wunsch nach der persönlichen Begegnung, der wird sicher nicht schwächer werden, wenn nicht sogar stärker. Und darum sehe ich für unsere Branche, für die Livecom-Branche, eigentlich eine gute Zukunft, wenn dann, ich sage jetzt mal, all die Barrieren beseitigt sind, wenn man wieder frei reisen kann, wenn man sich wieder treffen kann, wenn man sich eben eine grössere Gruppe treffen kann, dann glaube ich auch fest an den Rebound-Effekt, den man jetzt immer wieder hört, dass die Leute dann bewusster und intensiver werden zusammenkommen.
Vielleicht noch kurz auf deine Rolle als Chef einzugehen bei Aroma. Ihr habt sehr viele junge Menschen bei euch, denke ich, die bei euch arbeiten. Hat sich im Umgang mit den Mitarbeitern, mit den neuen Mitarbeitern, mit der Generation Z, Millennials, die auf den Arbeitsmarkt gekommen sind und auf den Arbeitsmarkt kommen, hat sich im Umgang mit denen etwas verändert? Ist es gleich wie vor 10, 15 Jahren, wo du mit jungen Menschen gearbeitet hast? Wie es heute ist? Oder siehst du dort eine gewisse Veränderung in der Art und Weise, wie man mit ihnen zusammenarbeitet?
Ja, ich sehe natürlich persönlich die Veränderung darin, dass ich es gar nicht mehr richtig verstehe, zum Teil, was sie meinen, sagen oder denken. Und ich mich da sehr schwer tue, weil ich würde eigentlich auch zu diesen jungen Wilden noch gehören. Bis aber definitiv nicht mehr, merkt das immer wieder, muss man das auch eingestehen, dass das halt jetzt nicht mehr meine Zeit ist, logischerweise. Wir profitieren aber von denen. Wir profitieren vor allem von den Ansichten von ihnen. Sie bringen ganz andere Aspekte rein. Sie bringen eben ein bisschen die Nachhaltigkeitssicht rein, die wir Eltern vielleicht jetzt gar noch nicht so haben. Sie bringen aber auch die Einfachheit und den lockeren Umgang rein. Ich glaube, die Jungen heute sind gar nicht mehr so karriereorientiert, wie wir das vielleicht früher gewesen sind. Wir haben viele Leute, die sagen, ja, ich will nur 60% oder 80% arbeiten, weil ich mache nebendran noch Yoga-Ausbildung oder ich habe noch einen Krebsstand am See oder ich bin noch DJ oder irgendwie so. Und wir merken, die sind eigentlich viel vielfältiger. Es ist nicht mehr so, dass ein und alles, ich mache jetzt, ich werde Eventmanager oder ich werde jetzt einen Kreativen oder ein was auch immer, sondern die sind ein bisschen breiter aufgestellt. Und das finde ich eigentlich auch sympathisch. Und ich glaube auch, die Jungen, und das ist ganz wichtig, die geben uns immer wieder neue Inspiration und neue Anstöße. Und meine Empfehlung ist da nur für Rory, auf die sollte man eigentlich einfach auch hören.
Du hast vorher schon mal kurz angetönt, dass bei euch der Bereich Architecture am meisten Potenzial hat. Welchen Bereich bei Aroma haben die letzten Jahre am meisten ausgebaut und wo siehst du, wie gesagt, am meisten Potenzial? Eben, jetzt habe ich es schon fast vorweggenommen, aber du kannst sicher noch ein bisschen in deinen eigenen Worten besser sagen.
Also wir haben zuerst haben wir eigentlich den Bereich der Produktion ausgebaut, weil wir sind dort einfach an Kapazitätsgrenzen gestossen und haben gemerkt, wir können dort noch mehr produzieren, wir können noch mehr selber machen. Wir haben angefangen, die Sachen nicht mehr extern zu geben, sondern eben selber umzusetzen. Das ist so der erste Bereich gewesen, wo wir eigentlich haben können mit in den Wachstum einsteigen. Und der zweite Bereich, und dort sind wir aber, wachsen wir in kleinen Schritten im Moment, das ist, wie gesagt, der Architecture-Bereich. Dort profitieren wir einfach von der Situation im Moment, dass der Bürowandel, der kommt ja nicht von Aroma oder von uns, sondern der ist einfach da. Also der Move von denen weg, von diesen 70, 80 Jahre Büro, hin zu Erlebnisoasen, hin zu Begegnungsstätten. Ich bringe da immer ein Beispiel von Google, das kennen viele und können sich visuell etwas darunter vorstellen. So will man heute arbeiten. Heute will man, bricht man das auf, Freizeit und arbeiten, sondern das führt zusammen, das gehört ein bisschen zusammen und darum muss eben auch die Office-Architektur oder das Büroerlebnis muss eben dementsprechend sein. Und da profitieren wir einfach von dem generellen Trend. Und da wir aus der Veranstaltungsindustrie rauskommen, können wir das eben mit der Architektur sehr gut kombinieren. Wir kennen die Besucherflows, wir wissen, wie die Leute zum Teil reagieren. Wir können kreative Ideen, die wir an den Events haben, ins Büro reinbringen. Und ich glaube, das ist für uns einfach eine gute Chance und die packen wir. Und darum glaube ich, in diesem Bereich werden wir können wachsen.
Also ihr könnt eigentlich das Architekturdesign machen und ihr könnt nachher wirklich die Möbel selber produzieren, in-house in der Firma.
Ja, richtig, ja. Das ist natürlich, wenn man jetzt zurückschaut, wo wir angefangen haben, du hast es vorne gesagt, vom Dekorationsgestalter, wobei wir reden ja nicht mehr von Dekorieren heute, sondern von Inszenieren, sind wir natürlich weiter weggekommen. Heute schaffen wir das Erlebnis im Raum eben auch in einem Arbeitsumfeld, in einem Büro. Und machen da einige Büros ganz neu. Zürich Tourismus ist jetzt gerade eins, wo wir gemacht haben, wenn man das da sagen darf, oder auch Admira, wo es auch darum gegangen ist, verschiedene Kulturen zusammenzufügen und denen eine neue Identität zu schaffen. Oder Vifor ist ein gutes Beispiel, wo man wirklich wegkommt von diesen sehr strukturierten, fast schon sterilen Büro mit den Neonröhren und dem Teppich und ja, nachher hin zu farbigen Welten, wo man in Lounges sitzt, wo man Begegnungsstätte hat, wo man eben auch mal zwischendurch kann Tischtennis spielen oder an Jöckli-Kosten herangehen. Das gehört heute so. Das ist eben nicht mehr nur bei den kreativen Agenturen der Fall, sondern das hat sich ausgeweitet auch in Betrieben, wo vielleicht eher einen traditionellen Charakter haben.
Kommen wir nochmal zurück auf den WM-Bereich, der natürlich im Moment in einer speziellen Situation drin steckt, aber hoffen wir, das wird sich bald wieder verändern. Was wird es in der Zukunft noch geben und was wird es weniger geben?
Ich habe persönlich das Gefühl, vielleicht wiederhole ich mich jetzt da für die Zuhörer, aber die persönliche Begegnung, die wird eine Zukunft stattfinden. Die wird es brauchen und das wollen Menschen. Sie wollen sich begegnen, sie wollen sich auf diesen Plattformen, auf diesen Marktplätzen, Messeplätzen, wenn sie sich begegnen, wenn sie sich austauschen. Networking kann nicht nur digital stattfinden. Es braucht einen persönlichen Austausch. Ich glaube, der Trend oder das Zukunftsszenario, für das kann ich wirklich einstehen mit meiner Meinung. Ich glaube, das wird so sein. Ich glaube aber auch, dass so uns Digitalisierung hilft, gewisse Sachen zu kombinieren. Wir sind jetzt dran, an Produkte zu entwickeln fürs nächste Jahr, wo Digitalisierung viel, viel einen grösseren Aspekt drin hat als vielleicht noch vor zwei Jahren. Heute geht man davon aus, dass nicht mehr alle Teilnehmer werden physisch anwesend sein. Heute geht man davon aus, dass ein beträchtlicher Teil der Teilnehmer sich nur noch wird, online, digital einloggen an eine Konferenz, an ein Event. Und für die muss man andere Plattformen können schaffen. Das ist nicht der gleiche Content, wie man hat, wenn man vor Ort ist. Und ich glaube, ein Trend wird sein, die beiden Welten zusammenzuführen. und eine homogene Geschichte können daraus machen können, sodass der daheim ist oder in Chicago in seinem Büro sitzt, das gleiche oder ein ähnliches Erlebnis hat, wie der, der physisch am Eventstandort nachher oder am Messestandort teilnimmt.
Und das nicht nur im B2B-Bereich, sondern wirklich auch im B2C, also dass eigentlich der Endkunde ein Erlebnis auch kann zuhause erleben, also sprich ein Festival oder etwas Ähnliches.
Ich denke vor allem im B2B-Bereich, Sicherheit gewissen Sporten im B2C. In Bezug jetzt aber auf Festivals habe ich schon noch das Gefühl, also da bin ich vielleicht auch der Nostalgiker in mir drin, man will die Band schon physisch sehen und live und will dort dabei sein. Und man hat es jetzt also ja gesehen den letzten Tagen mit diesen Konzerten über das Internet. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich glaube, es ist nicht ganz gleich. Und wenn man kann wählen kann und sich es auch kann leisten kann, dann geht man glaube ich lieber noch persönlich an eine Veranstaltung.
Ja, ich meine, gerade Musik ist so etwas Physisches am Ende. Also gerade das Konzert erlebst du eigentlich sehr viel auch mit deinem Körper, mit deinen Sinnesorganen. Und das geht über digitale Kanäle einfach viel, viel weniger.
Nein, ich glaube, es fehlt ja auch das Publikum rundherum. Also ich meine, es ist ja nicht, oder wenn du da in der Menge reinstehst und mitfieberst und mittanzst, ist es einfach ganz eine andere Emotion, als wenn du allein vor dem Computer umeinander hüpfst und dann noch mitkräsch und mitsingst. Und ich glaube, das kannst du eben einfach nicht ersetzen. Und darum ist Digitalisierung für unsere Branche wichtig und die braucht es auch, aber sie wird uns nicht können den Nährboden nehmen.
Der Autosalon, Eishockey-WM, die Art Basel, Hongkong und diverse Messen etc. etc. Es hat diverse Grossveranstaltungen schon getroffen, die haben müssen absagen. Können sich alle ins nächste Jahr retten oder werden da ein paar Events und Agenturen auch leider müssen auf der Strecke bleiben? Wie siehst du das?
Ja, leider denke ich, wird das der Fall sein, dass sich eben nicht alle können retten. Man muss wissen, unsere Branche besteht eben auch immer wieder aus vielen Kleinen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Und wenn man klein ist und selber gerade so knapp über das Wasser sich halten, dann hat man auch nicht wahnsinnig viele Reserven. Und in der jetzigen Zeit braucht man wahrscheinlich Reserven, auch wenn Mittel da sind vom Bund, wie Kurzarbeit oder die Notkredite. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich nicht für alle lange, dass sie ihre Veranstaltungen können auch in Zukunft noch fortführen. Leider. Das ist ja das, was wir extrem bedauern. Einerseits als Verband, andererseits natürlich auch ich selber als mit Geschäftsführer von einer Firma, die in dem Bereich tätig ist. Aber es wäre jetzt illusorisch zu glauben, wir überstehen alle die Krise ohne Kratzer.
Ja, hoffen wir das Beste, dass es nicht allzu viel werden sein. Wir kommen langsam gegen den Schluss. Du hast schon sehr, sehr viel gemacht im Bereich Events, im Bereich Marketing. Du hast es vorher schon gesagt, du bist wirklich schon lange dabei. Sogar seit der Zeit, wo das Wort Event gar noch nicht gegeben hat. Gibt es noch etwas in dem Bereich, wo du geil fändest, wenn du das mal noch umsetzen könntest?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde wahnsinnig gerne mal eine Eröffnung machen von einer Olympiade. So als gesamte Drehscheibe, das wäre vielleicht noch eine Challenge. Oder auch irgendwo im Steering-Committee von einer Weltausstellung. Das würde mir auch noch flashen. Das sind so die grossen Träume noch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich darf wirklich zurückschauen auf eine coole Zeit mit sehr viel coolen und lässigen Leuten, die ich auch kennenlernen konnte. Ganz viele verschiedene. Und ich mache meinen Job heute noch genauso gern, wie ich ihn noch am ersten Tag gemacht habe. Und ich glaube, das ist das Schöne daran. Und darum will ich mir gar nicht zu viel wünschen. Ich will, dass es so weitergeht. Ich will, dass unsere Branche sich schnell erholt. Und ich will können viele tolle Veranstaltungen machen und Leute können begeistern und zu motivieren. Das ist das, was ich mache. Und das ist das, was ich gerne mache. Und also ich wollte nicht sagen, ich habe jetzt keine Perspektiven mehr. Das klingt jetzt auch falsch. Aber ich fühle mich sehr wohl in dem, was ich mache.
Das ist doch nice, so soll es sein. Hast du vielleicht noch persönliche Ziele, wo du sagst, das willst du noch erreichen? Vielleicht, wo auch beruflich sind, aber vielleicht ein bisschen in einem anderen Bereich oder so?
Ja, also klar, ich meine, ich denke, ich merke es bei mir selber, so Digitalisierung, dort wäre es schon gut, ich würde dort auch noch eine Spur fitter werden. Ich gebe mir jetzt wahnsinnig Mühe, mit all diesen Tools da mitzumachen und können einigermaßen up-to-date sein. Aber was ich mir wünschen würde für mich, ist, dass ich diese Neugier nie verlieren. Ich glaube, neugierig sein und die Lust haben, Neues zu entdecken,
das will ich, dass das nie aufhört. Und das wird mich dann auch durch verschiedene andere Situationen können durchschiffen.
Eugen, danke vielmals für das Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr spannend, sehr inspirierend gewesen. Und ihr seid wirklich eine Riesennummer in den Event, in der Live-Com-Branche, in der Marketing-Branche, in der Werbeszene. Und darum wirklich auch für mich sehr, sehr cool gewesen, dass ich ein Gespräch mit dir führen konnte. Ich kann da sicher auch einiges mitnehmen, gerade direkt in meinen Job rein. Und ich wünsche dir und deinem Team mega viel Power für die Zeit, die jetzt kommt. Und sobald es wieder richtig losgeht, dass wir dann wieder einige coole Geschichten werden sehen von Aroma draussen im Live-Com.
Merci vielmals, Fabio. Danke dir. Und das hoffe ich alles auch. Und wünsche dir viel Erfolg und Gesundheit jetzt.
Jim und Jim Podcast. Decode the Buzz.